Herzlich willkommen bei
«Tichtel Mächtel», dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 226 mit mir und Philipp Rüegg, mit dem Domagoj Belancic.
Hallo.
Am Luca Fontana.
Hallo.
Und dem Florian Bodoki.
Hallo zusammen.
So, haben wir auch schon eingestellt auf die Folge, die Comedy Apokalypse. So Einstimmung für Fallout und all die Games.
Ja.
Silent Hill.
Ist mir alles egal, heute kommt PS5 Pro zu mir. Die Welt ist in Ordnung.
Das ist doch gut. Ja, über die PS5 Pro reden wir auch. Ich habe sie ja getestet. Und über die kann man sicher ausführlich reden, ob sie etwas bringt. Und die Leute haben ja tatsächlich viele Fragen gehabt, und ich fand, das sind eigentlich zum Teil schon auch beantwortet worden. Aber ist schon gut, ich erkläre es separat gerne nochmal. Dann über eine andere Konsole.
Hast du jetzt unsere Leserschaft gerade als dumm bezeichnet?
Das hast du. Switch 2 Abwärtskompatibilität hat es Informationen gegeben. Dann Netflix hat all die interaktiven Filme und Serien aus dem Sortiment gekickt. Oder fast alle. Und dann reden wir noch über den EMU-Streit mit der EU. Genau, im Big Screen haben wir Music by John Williams, ein Doku über den John Williams. Und in den Spielecken Mario und Luigi Brothership. Und vielleicht noch was anderes, wenn wir noch Zeit haben, aber ich lasse jetzt mal bei dem. Und ich würde sagen, wir fangen gerade an. Wir machen jetzt mit News, auch wenn es eine Konsole ist, aber es ist eine News, weil, schon wie du gesagt hast, Tommy, sie kommt ja heute raus, haben sie vielleicht schon daheim. Darum fangen wir gerade mal an.
News. News aus der Tech-Welt.
Ja, es gibt ein neues Familienmitglied in der PlayStation-Familie, neben der Slim, die nicht Slim heisst, und die Original, die nicht Original heisst. Es gibt jetzt auch ein PS5, ein PS5, ein PS5 Pro. Und genau, die hat wesentlich mehr Leistung. Äusserlich sieht sie relativ gleich aus, außer dass sie so schnittige Rennstreifen hat, so Rennrillen. Aber sonst ist sie eigentlich genau gleich. Sieht sie genau gleich
schön
aus.
Sieht sie immer noch nicht aus, wenn wir ehrlich sind. Ist wirklich...
Ich finde das Design easy. Also,
ich habe dir erst ein Bild von Dings geschickt, von PS4. Und ich finde, das war echt so Peak PlayStation Design.
Das war Pro, aber gewesen, was du geschickt hast.
Ja, genau, mit den drei Stöcken. Aber auch die normale mit den zwei Stöcken habe ich super gefunden. Es war so simpel gewesen, einfach so ein bisschen abgeschrägt, ein Viereck. Du hast sich überall herstellen, es hat sich überall nahtlos eingefügt ins Wohnzimmer. Und PS5 und PS5 Pro ist einfach ein Statement, wenn du die irgendwo herstellst. Es ist einfach, schau, ich bin da, schau mich an.
Das ist ja tatsächlich, muss ich schon sagen, ein Witz. Sie hat ja die normale PS5, du flohst keine, oder?
Ich habe PS5.
Oh, du hast PS5?
Ja.
Haben die sie horizontal oder vertikal?
Vertikal. Also,
Moment, jetzt muss man horizontal in
flach.
wie der Horizont ist horizontal.
Ja, also horizontal, genau. Im TV-Möbel ist es hätte die keinen Platz. Ja.
Ich habe es vertikal, weil das auf jedem Promobild so gezeigt wurde ist. Und ich habe gedacht, das ist einfach die richtige Art. Aber ich kann mich mal erklären lassen. Es ist anscheinend die falsche Art.
Ich glaube, das spielt keine Rolle.
Ja, irgendwie, wenn man es zu lange benutzt, dann fängt irgendwie, keine Ahnung, innen dran etwas an zu schmelzen und dann tropft es das auf eine Platine.
Das ist doch so ein Urban Myth.
Oder Urban Legends. Ja. Fällt sie ja von Schwitzen, oder was?
Ja, vor allem. Wenigstens tönt sie nicht mehr wie ein Helikopter beim Start, wenn irgendwie ein Game durchspiele, wo
ein bisschen Raytracing hat. Ich habe ja die PS5 seit Tag 1, ich habe sie am Liefertag damals bekommen, als einer von den wenigen von den SchweizerInnen. Und ich habe sie immer so gehabt und bis jetzt läuft sie.
Aber du hast sie horizontal, hast du gesagt, Flo. Okay. Ja, ich habe sie auch. Dort brauchst du ja den Ständer, der dabei ist. Also, du brauchst ihn auch nicht. Aber dann gewackelt sie und der Ständer ist auch beknackt, weil er hebt nur, wenn du sie reinstoßst und sobald du dich in die Führung bewegst, geht sie ab von dem Ständer runter. Bei der PS5
also,
Pro.
Was heißt PS?
PS5, aha, okay. Die normale. Oder der Ständer, der ist wirklich, weißt du,
der ist dumm, ja.
Sie liegt eigentlich nur auf dem. Und sobald du sich in die Führung ziehst, geht sie gerade von dem Ständer runter. Und in der PS5 Pro haben sie es einfach so gelöst, indem sie einfach gar keine beilegen. Also, respektive, es hat zwei also kleine Klammern. Ich hatte zuerst schon nicht gedacht, sind die zum Beispiel die Abdeckung wegmachen? Weil sie sind so reingesteckt gewesen. Aber die sind. Oder du tust wirklich einfach oberhalb von diesen schwarzen Rillen, kannst du die reinstecken. Und der Domi hat mir zwar auch ein Bild geschickt, wo die wo du sie siehst, horizontal mit denen drin und die steht sie, sieht gerade aus. Aber ich habe das probiert, dann ist sie voll schräg. Dann wackelt sie an drei Ecken. Und wenn ich sie jetzt einfach anlege ohne Ständer, dann kannst du sie nur am hinteren Ecke drücken, dann wird sie gewackeln. Also ich finde, sie liegt einigermaßen bequem. Und eben gedacht sind die sowieso, wenn du es mit dem Laufwerk verwendest, dort hat es dann auch die zusätzlich drin. Komme nicht ganz raus.
Okay.
Oder? Weil PS5 Pro ist zwar ein Pro, aber hat kein Laufwerk mehr. Kein Blu-ray-Laufwerk.
Okay.
Und das kannst du überall machen. Es kostet 130, wo letztes ist schon wieder teurer geworden, irgendwie, aber einfach so um das herum kostet es. Das heisst, mit den 800 Stutz, die sie kostet, kannst du noch 130 dazulegen. Dann hast du dann, dann hast du das Laufwerk. Ich habe es übrigens rasch angemacht. Ist wirklich, dann nimmst du die Abdeckung weg, steckst das Teil rein, die Abdeckung drauf, geht zwei Minuten. Also das ist,
dann musst du aber noch online registrieren, oder nicht?
Aha, ich habe es nicht, ja, ich habe es nicht installiert, ja. Ich habe es noch nicht eingestellt. Ah, du, musst du das noch?
Ja, das ist eben das Blöde, genau. Du musst, du musst nachher online gehen mit der PS5 und online registrieren, dass du das Laufwerk installiert hast und erst dann kannst du es benutzen.
Oh mein Gott.
Willkommen in Zukunft.
Okay, aber hardware-technisch ist das easy gelöst. Auch das Gleiche mit der SSD, die kannst du auch einfach wieder reinstecken und die musst du nicht einmal irgendwie speziell formatieren. Du kannst einfach die alte, die du schon der PS5 hast, kannst du einfach reinstecken. Gott.
Das ist gäbe egal mit den Games, die schon installiert drauf sind, einfach reinstecken, ja. Und dann läuft
es. Genau, es sagt dir wirklich einfach, es fragt dich dann, hey, du hast da doppelte. Also weil ich habe dann ja schon auf der PS5 Pro schon alle Games wieder installiert. Okay. Und dann sagt es dir, hey, du hast jetzt da aber irgendwie 6 doppelt.
Ah, gäbig.
Und dann sagt es dir, die musst du auch löschen, sonst kannst du sie gar nicht benutzen.
Ach so,
ja. Auch. Also ja, ist dann blöd, wenn du sie lieber auf der SSD gehabt hättest.
Ja.
Das geht dann halt nicht. Du musst sie zuerst löschen und egal. Genau, sonst ist alles gegangen. Und ja, eben genau, der grosse Clou ist ja, sie ist schneller. Sony sagt ja irgendwie 67% oder so mehr Rechenleistung. 16 Teraflops, wenn man so die, das ist ja so die Computing, das ist sozusagen die Leistung von der Grafikkarte mehr oder weniger. Und ich glaube, die alte hat 10 gehabt.
Mhm.
Also deutlich schneller. Und ja, ich habe diverse Games ausprobiert und ja, ich finde, man kann sie eigentlich wie in drei Kategorien teilen. Es ist nämlich nicht so, dass einfach jetzt pauschal einfach alles besser läuft oder besser aussieht. Es kommt wirklich darauf an. Die besten Sachen sind die Games, die einen Patch bekommen haben. Und das sind relativ, also viele. Der Domi hat ja eine Liste gemacht. Weißt du noch, wie viele Games
das sind? 55 zum Launch.
Okay.
Ja, also schon recht viel und es kommen... Also es sind noch viel mehr angekündigt, okay. Aber zum Start gibt es 55 Fans.
Eben, es sind sicher die populären. Ich meine, es gibt aber irgendwie, Sony sagt selber, es gibt 8500 Games, glaube für PS4 oder so. Und PS5, dann ist es wiederum wenig. Aber die meisten brauchen vielleicht einfach auch gar keinen Patch. Und, aber einfach alles sicher die neueren, alles von Sony, so die PlayStation-Exklusiven, die haben natürlich einen bekommen. Und ja, dort merkst du Insten, oder? Die haben dann meistens einen zusätzlichen Grafikmodus bekommen. Du hast ja auf der PlayStation meistens zwei, oder? So, den Qualitätsmodus und dann den Performance-Modus. Und jetzt hast du meistens noch einen dritten. Manchmal ist es noch einen vierten. Ist ganz unterschiedlich. Und zum Beispiel im Horizon Forbidden West, oder? Das Open-World-Game. Dort hast du, vorher hast du drei gehabt. Hast glaube noch einen Balance, hast glaube Qualität. Leistung und Balanced, hast du, glaube ich, gehabt.
Mhm.
Gemeint bei dem. Jedenfalls jetzt hast du einfach heisst Pro, heisst Fidelity Pro und Quality Pro irgendwie, und Performance Pro. Und der kombiniert sozusagen den alten Qualitätsmodus mit dem Performance-Modus. Sozusagen eigentlich das Beste aus beiden Welten, oder?
Das ist ja das, wie sie sich vermarktet haben am Anfang, oder? Was sie PS5 Pro vorgestellt haben. Der Mark Cerny, der Systemarchitekt, das so wie der Main Selling Point gesehen. Der müsste noch nicht mehr entscheiden zwischen Qualität und Performance. Der bekommt beides mit der PS5 Pro.
Genau. Und es stimmt einfach nur indirekt, oder? Es ist schon so, wenn du von der PS5 kommst, ist es easy. Dann hast du einfach, du kannst die alte Qualität nehmen, hast jetzt aber einfach 60 Frames. Tipptopp, oder? Und ja. Der läuft jetzt unter dem Performance-Modus. Es gibt aber auch weiterhin den Qualitätsmodus. Und der hat dann einfach zusätzliche Raytracing-Effekte oder einfach schönere, oder du hast dann gleich immer noch einen Modus, der noch besser aussieht.
Ja. Und der läuft wieder mit. Aber ja, nein. Das ist aber verdammt blöd. Also sie sagen, okay, der alte Qualitätsmodus wird jetzt der neue Pro-Modus und dafür gibt es aber nochmal einen neuen Qualitätsmodus, der noch besser ist, aber der hast du wieder 30 FPS. Danke, ich habe immer noch FOMO.
Ja, eben, ich sage es. Aber ich muss aber sagen, beim Horizon, also wirklich, also ich habe die Liste bekommen und dann steht, haben bessere Rauch und Feuer und Wassereffekt. Ey, ich habe die im Fall praktisch nicht erkannt. Also ich habe es recht schwierig gefunden, zum ja, einfach zum die erkennen, oder?
Mhm.
Und
vor allem, hey, 800 Stutz.
Ja, genau, das ist ja die grosse Frage. Lohnt sich, für wer lohnt sich so ein Upgrade für 800 Stutz?
Hey, ich habe wirklich gefunden, man kann es so auf das runterbrechen, wenn du PS5 hast und dich hat das gestört, dass du amigs zu wenig Frames hast oder dass dir irgendwie das Raytracing gefehlt hat, oder weil du hast müssen auf den Performance-Modus wechseln, weil du eine andere Kacke gefunden hast. Ich glaube, dann wirst du glücklich mit der. Dann hat es viele Games, wo einfach sozusagen das Beste aus beiden Welten hast. Hast halt immer noch einen besseren Modus, wo dir dann vielleicht angurkt, dass du den nicht wählen kannst, weil du dann wieder weniger Frames hast. Aber immerhin, es läuft alles besser als auf den alten. Und eben, ich habe gefunden, bei vielen, auch bei Spider-Man und so, hey, der Unterschied dann zum Qualitätsmodus, hey, den habe ich eigentlich gar nicht mehr gekannt. Also, weißt du, wirklich, es ist wirklich so eine Horspalterei. Du schaust irgendeinen Schatten an und findest so, ja, ich glaube, der flimmert doch ein bisschen mehr und irgendwie hat ein bisschen mehr Details. Und bei Spider-Man hat es noch ein bisschen dichtere, die Strassen sind vielleicht ein bisschen dichter besiedelt auf dem Qualitätsmodus. Hey, aber wo ist dir das je aufgefallen? Oder?
Also, ich muss auch sagen, mir ist schon jetzt bei der PS5, obwohl ich mich selber eigentlich schon recht als Grafik-Sucker würde bezeichnen, oft der Unterschied zwischen dem jetzigen Qualitäts-, also Fidelity-Mode, und dem Performance-Mode nicht so fest aufgefallen, dass ich gesagt hätte, ich habe lieber die Qualität als die zusätzlichen 20 bis 30 Frames vom Leistungsmodus. Also ich habe meistens, wenn ich die Wahl kann, habe ich jetzt schon eher auf den Leistungsmode gesetzt, weil gerade Spider-Man 2, wenn du durch die Häuserschluchten durchschwingst, mit 30 FPS oder mit 60 FPS, fühlt sich das viel besser an in 60 FPS als die minim bessere Grafik, die ich beim Durchschwingen eigentlich fast gar nicht kann genau anschauen kann und unter die Lupe, wie du es jetzt gerade gesagt hast, viel mit dieser Haarspalterei. Ja, von dem her, ich denke, wenn ich jetzt den neuen Qualität Fidelity Mode mit, also der alte neue.
Ja, es ist komplett sicher blöd zum Beschreiben jetzt. Ja, ja. Der neue Performance Modus ist einfach sozusagen der alte Qualitätsmodus.
Ja, genau. Genau. Also lieber den mit 60 Frames per Second als wieder auf 30. Aber also das wäre für mich für die PS5 Pro tatsächlich das, was ich sofort würde nehmen. Immer das mit dem mehr FPS.
Bei mir kommt es
darauf an, was Game. Du zockst, oder?
Ja. Yeah. Weil es ist schnell, eben, bei Spider-Man bin ich voll bei dir, das ist so ein flüssiges Game, das muss irgendwie mit 60 laufen.
Aber du hast doch auch mit 40 gespielt.
Oder mit 40, ja genau. Ja. Aber ich finde, 40 ist ein riesiger Unterschied zu 30, ja. Obwohl es nur 10 Frames mehr sind. Weil es halt in diesem VRR-Modus läuft, wo die Framerate kann schwanken, wo es aber gleich flüssig aussieht. Genau, 40 ist so ein guter Kompromiss, wenn bei so einem schnellen Spiel. Aber es gibt auch Sachen, wo ich dann finde, ja komm, dann gönne ich mir den Qualitätsmodus. Final Fantasy 7 Rebirth habe ich im Qualitätsmodus durchgespielt, weil dort habe ich gefunden, es ist nicht so ein ultraschnelles Spiel. Und das ist zum Beispiel ein Spiel, da bin ich gespannt, um das auszuprobieren auf der PS5 Pro, weil dort ist der Performance-Modus legendär schlecht gewesen.
Ja.
Das ist wirklich, wenn du das gespielt hast, hast du das Gefühl, deine Brille ist irgendwie vollgeschmiert mit Vaseline und du siehst nicht richtig durch. Es ist wirklich so unscharf gewesen. Und ich glaube, es sind so Spiele, die viel werden profitieren, weil du hast in deiner Review geschrieben, Sony-Spiel von den First-Party-Studios, die sind ja schon so gut optimiert auf die PS5. Die kannst fast gar nicht besser aussehen.
Das ist wirklich so. Die sind genau, eben gerade das Spider-Man, ich habe das wirklich auch genau mit dem VRR, wenn das dein Fernseher hat, hey, das ist mit 40 läuft das wunderbar, wenn ich dann noch zu 60 wechsle, ist es ein bisschen flüssiger, aber oder dann habe ich lieber, das ist wieder die FOMO, dann finde ich, nein, ich will all die Effekte haben. Weil, weißt, manchmal merkst du es eben auch so ein bisschen passiv, oder? Dass wie das Bild wirkt besser. Weil einfach die Beleuchtungseffekte sind dann vielleicht halt noch ein bisschen besser und das kann ja gleich einen Eindruck erwecken, auch wenn du es nicht kannst sozusagen benennen. Aber ich bin tatsächlich wirklich um so Feuer herumgelaufen, habe meinen Schatten angeschaut und ich habe nichts erkannt. Ich habe wirklich Screenshots gemacht und ich habe keinen Unterschied festgestellt. Und eben genau, Final Fantasy, dort hast du jetzt 4 Modi. Vorher hast du 3 gehabt, jetzt hast du 4. Und du kannst eigentlich alle 3 anderen vergessen. Du kannst jetzt einfach den neuesten nehmen und der ist einfach gestochen scharf, läuft aber mit 60, glaube ich. Weißt du, ich kann es nicht messen. Und es steht dort nicht einmal. Aber der ist sehr cool. Und
Und deswegen gestochen scharf ist ja wegen dieser neuen Upscaling-Technologie, die sie haben, die KI-gestützte Upscaling-Technologie, PSSR nennen sie es. Ist da irgendwelche, also hat es wirklich nach 4K ausgesehen jeweils? Also hat es wirklich schön scharf ausgesehen oder ist irgendwelche Artefakte gesehen?
Nein, eben gar nicht. Also ich habe wirklich kein Flimmern gesehen bei all diesen Games. Und genau, es war dann immer so gewesen, ich glaube meistens ist der, wenn es mir jetzt recht ist, eben der Leistungsmodus. Der Leistungsmodus ist eben der, der es oftmals auskaliert. Oder?
Ja.
Er gibt der Qualität, Defekt und so vom alten Qualitätsmodus. Aber um die Leistung zu erreichen, muss es einfach, nimmt er 1440p und rechnet zu 4K. Oder irgend sonst eine Auflösung. Was habe ich den Last of Us 1 Remaster ausprobiert? Das 2 habe ich eben nicht remastered gehabt. Und ich meine, dort auch. Die alten Modi sind dann auch immer noch drin. Als ob sie mir nicht ganz trauen würden. Aber die kannst du einfach ignorieren. Du kannst einfach den neuesten nehmen und der läuft butterweich und ich habe nichts erkannt. Oder? Und du, wenn ich wechsle zum Performance-Modus, sehe ich es eindeutig, dass es nicht gleich gestochen scharf
ist. Das unschärfer ist, ja.
Ja, das erkennst du.
Ja, okay.
Genau, aber das sind so genau, viele, wo patched worden sind. Dort merkst du es. Und dann gibt es die Nicht-Patchten, wo du es auch merkst. Und ich habe das. Sie haben halt so viel. Das sind meistens die, die ich auch habe. Und ich meine, ich habe so viele Games gar nicht probieren können, weil es ist sehr viel Zeit hat es gekostet. Weißt du, irgendwie Star Wars, Jedi Survivor. Ich musste zuerst an die Stellen spielen, wo du es testen kannst. Weißt du, du musst dort in die Stadt reinkommen.
Wo die Performance ein bisschen wackelig ist, vielleicht auf der PS5. So.
Und eben das zum Beispiel. Ich habe es noch gelesen, es hat auch schon ein Patch bekommen, jedenfalls, das ist auch besser gelaufen. Aber Monster Hunter Wilds zum Beispiel, das hat meines Wissens kein Patch. Ist auch mir nie nicht aufgelistet gewesen, ist ja ein Beta. Und die läuft wirklich nicht gut auf der normalen PS5. Ja. Weil es sieht entweder scheiße aus, also super sieht es sowieso nicht aus. Das hat so einen komischen, körnigen Stil, ist eh speziell. Aber das ist spürbar flüssiger gelaufen, also das merkst du gerade. Und ich wüsste jetzt auch nicht, wie viel, weißt du, 30 zu 60, aber einfach, das willst du auf der PS5 Pro spielen, finde ich. Das ist einfach, gerade so Games mit so Monster, wo du viel reagieren und so, und das Timing, das finde ich schon auch angenehmer, wenn es flüssiger läuft, oder? Sonst verprügelt es sich einfach.
Ja.
Und dann gibt es halt einfach Games, wo nichts passiert, oder? Was auch nicht. Eben Days Gone habe ich probiert, das ist ja ein PS4-Game, wo es eh schon auf PS5 gepatcht haben mit 60 Frames. Hey, und ich habe dann versucht, es gibt ja dort die mega riesigen Zombie-Horden, wo bis zu 500 Zombies können bestehen. Und bei der PS5, die bleibt auch stabil. Ich glaube, du schaffst das wirklich nur, wenn wirklich du im Pulk drin bist von so einer Horde, aber dann stirbst du ja eh gerade. Und du merkst es dann wirklich nur gerade 2 Sekunden vor dem Tod, merkst du, jetzt stockt das Bild, wirklich jetzt. Und dort habe ich das Gefühl gehabt, es ist ein bisschen flüssiger auf der PS5 Pro, aber das ist ja wie irrelevant.
Ja, das ist schnell.
Aber sonst, alte profitieren einfach nicht pauschal, weil es kommt halt davon, wie die programmiert worden sind. Und oft haben die halt einfach so eine fixe Framerate.
Wo sie nicht drüber rausgehen können und dann macht es wie nichts aus, ob du auf der Pro spielst oder nicht, weil sie sind einfach gecapped.
Ja, genau. Und es geht nicht in ein automatisches Upscaling. Eben, die PlayStation Pro hat so eine Option in den Einstellungen, wo sie im Guide auch gesagt haben, sie sollst aktivieren, wo steht, eben, ich habe gewisse PS4-Games profitiert von dem. Aber irgendwie, also ich habe sie auch gefragt und habe keine Antwort bekommen. Keine Ahnung im Fall, welche Games das betrifft und was die genau passiert, oder? Aber vermutlich wird es so ein bisschen wie bei der Xbox. Die hat ja so automatisch, wo sie alte Games besser macht. Darum, musst du wie probieren, aber ich glaube, für das holst du sie ja auch nicht. Also.
Ja, voll. Hey, gibt es im Store eigentlich irgendeine Option, die du kannst filtern kannst?
Ich habe nichts gefunden. Es steht einfach, wenn du das Game anwählst, oder? Dann steht es. Und vielleicht haben sie mittlerweile so eine Kategorie, weißt du, so, wo es promotet.
Ja.
Aber ich glaube, im Filter, also ich habe nichts gefunden.
Weil das wäre ja auch sinnvoll, eben, wenn du PS5 Pro holst, dass du im Store schnell einen Filter kannst reinholen und schauen, welche sie optimiert und für welche lohnt sich es jetzt auf dieser neuen Konsole spielen, die wir geholt haben.
Schade. Also in der Bibliothek gibt es definitiv nicht. In deiner Bibliothek. Die kannst du nur filtern nach PS4, PS5 und so, aber die kannst du nicht nach den optimierten
PS5 Pro.
Und genau eben für, wenn du mal einen 8K-Fernseher testest, das haben sie auch promotet. Ist ja noch lustig. Auf der PS5 ist auf der Box gestanden 8K. Ja. Jetzt steht es nicht mehr drauf, aber jetzt kann es.
Ist echt schon mal geil. Okay.
Und es gibt, glaube ich, irgendwie zwei Beispiele. Eben das Gran Turismo, wo es aber noch nicht kann. Und das ist, glaube ich, auch heute wird das bekannt. No Man's Sky, wo auch schon profitiert vom, von der Pro, aber die hat einen 8K 30 Frames Modus.
Holy shit.
Und,
8K 30, okay.
Ja. Ich meine, glaube, das Gran Turismo hat, ah oh nein, welches, Formel 1 oder so, F1 hat, glaube ich, 8K 60. Ich glaube, das haben sie sogar,
also sogar 60.
Ah. Ich meinte im Fall. Oh, und eben, das ist bei beiden einfach durch das Upscaling von der PlayStation möglich.
Von welcher Auflösung wird das aufgerechnet?
Das frage ich mich im Fall auch.
Ich meine, um auf 8K ein schönes, knackiges Bild aufzurechnen, musst du ja schon intern recht hoch berechnen, oder? Das ist krass.
Ich meine, das Ding ist halt schon bei der, eben von Nvidia DLSS, kenne ich es ja, dort sind sie ja. Ich glaube, wenn du Performance nimmst, ey, ich glaube, dann ist, oder ist Ultra-Performance, glaube ich, rechnet er ein 720p-Bild auf 4K.
Boah.
Und die siehst du dann zum Teil schon. Aber ey, es ist ja amigs schon erstaunlich gut. Also ich finde, das ist krass. Das ist verdammte Magie.
Es ist mittlerweile wirklich hure krass geworden, wie die das können. Und bin ich gespannt, wie PSSR, wo ja relativ neu ist, wie gut das ist. Ich hätte jetzt gerade eben einen 8K-Fernseher daheim. Das heisst, also zum Testen meine ich, nicht meinen eigenen.
Ja, schick mal
drum. Darum wäre eigentlich...
Du kommst auch nie über, oder, Luke? Oder? PS5 Pro ist auch nicht bestellt,
genau. Also ich wäre, so denke ich auch heute kommen. Von dem her wäre ich eigentlich mega gespannt, zu schauen, wie das aussieht. Aber eben, es gibt noch gar nicht so viele Games, die das überhaupt unterstützen. Ja. Das Upscaling, wenn jetzt, ich habe schon mit der PS5 gespielt, jetzt auf dem Fernseher. Der Fernseher selber hat natürlich auch Upscaling. Also es ist ja nicht nur die Konsole, die Konsole schickt immer noch Natives, wahrscheinlich 4K-Bild am Fernseher, und der Fernseher scaled dann von denen. Oh, was ist das? Pixel macht 8 Millionen Pixel auf 32 Millionen Pixel. Also das viermal mehr. Ist verreckt. Ist wirklich verreckt. Aber das macht der Fernseher selber schon verdammt gut. Ja. Ich habe das Gefühl, so mal schauen, ob es einen Unterschied macht, wenn PS5 schon ein 8K-Bild, ein fertiges, ein abgescaled, aber gleich schon ein fertiges Bild am Fernseher schickt, was die dann noch rausholt. Sehr spannendes Rabbit Hole.
Hey, ja, du eben, und ich glaube schlussendlich, es ist kein zwingendes Upgrade. Ich habe geschrieben, es ist so ein für Enthusiasten. Ich glaube, das ist es schon. Also, weil PS5 Pro, die Games laufen ja eigentlich, es gibt halt wie Ausnahmen, die einfach ein bisschen schlecht laufen. Oder? Aber die Mehrheit von den Games läuft dort einfach sehr gut.
Ja.
Was mich noch interessiert, ist jetzt, wenn ich noch keine PlayStation habe und jetzt heute überlege, kaufe ich eine PlayStation oder eine PlayStation Pro?
Hey, das hat auch einer gefragt, weil ich habe eben auch geschrieben, ich finde, wenn du jetzt immer noch keine PlayStation 5 hast, dann gehörst du auch nicht zu diesen Enthusiasten, weil du spielst dann die Games auf der PS4. Oder?
Yeah.
Also, du bist ja schon eine andere Kategorie. Und dann hätte ich sicher empfohlen, dann hol dir doch PS5, weil die kostet halb so viel. Aber ich meine, wenn das Geld keine Rolle spielt, ja logisch, dann holst du Pro, weil dann sieht es einfach besser aus und bist ein bisschen mehr für die Zukunft gerüstet.
Oder du wartest einfach noch länger, bis GTA 6 rauskommt und holst dann auch eine PS5 Pro, wo sicher ein Bundle wird geben und bis dann wird sie sicher billiger sein.
Ja, weil ein User hat eben geschrieben, er hat gefunden, mal er sagt eigentlich PS4 und er würde sich jetzt überlegen, PS5 Pro, weil wenn schon, dann schon.
Ja.
Und finde ich gut, offenbar gibt es die Leute auch. Also dann, ja klar, kannst du schon, wenn dir 8...
Ja, ich frage mich auch eben, ob PS5 Pro dann so ein bisschen mehr future-proof wird sein, weil ich kann mir vorstellen, weißt du, je länger es Generation geht, kann ich mir vorstellen, dass auf der PS5, auf der Base PS5, dass man vielleicht irgendwann bei der Third-Party-Spiel zumindest dort ankommen, dass es halt nur noch einen 30-FPS-Modus wird geben, weil die Games grafisch immer anspruchsvoller werden und Base PS5 halt nicht mithalten kann, Performance-Modus nicht möglich ist. Und auf der PS5 Pro wirst du halt vielleicht gleich immer noch 60-FPS-Modus haben in Zukunft. Und das ist ja immer so, gegen das Ende von der Konsolengeneration wird sie immer so ein bisschen mühsam und sind die Spiele von Third Party sind irgendwie schlechter optimiert und so. Vielleicht hast du so gegen hinten raus hast noch ein bisschen mehr Benzin im Tank bei PS5 Pro sozusagen.
Hey, ich denke,
was ich halt generell nicht ganz verstand, wenn wir jetzt gerade schon bei dem Thema sind, ist so die Preispolitik von der PlayStation überhaupt. Also hat sich das denn nie mehr. Wir haben ja, wo PlayStation 5 rausgekommen ist, hast du wirklich die ganz grobe Lieferprobleme gehabt, teilweise monatelang gewartet und so. Und es hat ja nachher mega, also die Preise erhöht von der Konsole. Hat sich denn das bis heute nicht erholt? Weil ich bin jetzt gerade bei uns im Shop und schaue mal, was die PS5 kostet, also die normale, die Non-Pro. Und ich habe jetzt in meinen Mail-Account geschaut und ich habe damals, als ich die geliefert bekommen habe, 2020, Ja,
PlayStation hat den Preis erhöht.
Ah, für die Konsole. Ah, PlayStation, ja. Okay, gut. Okay.
Sind da wirklich, sind wirklich
noch jetzt mehr für die PlayStation, als ich vor, das ist jetzt 4 Jahre her.
Ja.
Okay,
das gut. Also, voilà, schon, das hat es noch nie gegeben, das ist so. Aber sie haben wirklich den Preis wirklich erhöht. Und ja, genau, das ist scheinbar ist einfach, sind die Sachen einfach teurer geworden, sagt man. Aber,
okay.
Darum sagt man auch, die Konsole wird nicht mehr günstiger. Aber ja. Hey, ja, du, eben, gute Konsole, eben, ich glaube, man braucht es sicher nicht zwingend, aber es macht das Zeug ein bisschen flüssiger und je nachdem ein bisschen schöner. Eben, gerade so Alan Wake ist so das beste Beispiel für, wo wirklich Raytracing-Reflektionen siehst, wo noch cool sind, aber eben, ich weiß jetzt nicht, ob du es kaufst für das. Ja, und sonst eben, wartest du einfach auf Switch 2, die wird ziemlich sicher günstiger als ein PS5 Pro.
Ja, hoffentlich.
Und dort hat es ja auch eine erfreuliche Neuigkeit gegeben. Offizielle sogar, oder Domi?
Ja, genau. Nintendo hat nämlich offiziell verkündet, dass Switch 2 abwärtskompatibel wird sein. Es ist ja so, dass alle irgendwie auf ein Lebenszeichen vor Switch 2 warten. Jede Woche hat man das Gefühl, jetzt könnte sie irgendetwas an, jetzt könnte sie irgendetwas an. Nie kommt etwas. Stattdessen eben haben sie einen Wecker angekündigt. Letzte Woche haben sie eine Musik-App rausgebracht für Smartphones. Aber News zur Switch 2 hat es keine gegeben. Und jetzt haben sie sich zumindest ein bisschen darüber geäussert, und zwar im Rahmen von einer Investorenkonferenz und von einem Finanzbericht, den sie veröffentlicht haben. Und dort hat der Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa bestätigt, dass Switch 2 tatsächlich komplett abwärtskompatibel wird sein. Heisst, du wirst all deine physischen Switch-Games auf der Switch 2 können spielen, aber du wirst auch alle Sachen, die du online gekauft hast im eShop, wirst auf der Switch 2 können spielen. Der zweite Punkt ist keine Selbstverständlichkeit bei Nintendo. Ja. Der erste Punkt, keine Selbstverständlichkeit, aber viele Konsolen sind abwärtskompatibel gewesen. Vor allem aber im Handheld-Bereich von Nintendo.
Ja, aber genau, aber die anderen noch nie, oder?
Mal, Konsole ist Wii, hat GameCube-Games können abspielen und Wii U hat Wii-Games können abspielen. So war es. Und Handhelds sind quasi durchs Band durch.
Aber mal kurz. Die Wii hat doch nicht keine GameCube-Games, die sind ja kleiner
gewesen. Doch, du hast die kleinen GameCube-Discs hast in die Wii reinschieben.
Wirklich?
Ja. Die Wii hat ja obendran hat sie sogar GameCube-Ports gehabt, wo die GameCube-Controller einstecken
konnten. Ach, krass, okay.
Lustig.
Genau, und eben, das mit dem Online-Dings, das ist so ein bisschen das, was neu ist für Nintendo, weil sie sind berüchtigt dafür, dass mit jeder Konsole, die sie rausbringen, ist irgendeine neue Online-Infrastruktur, wo du einen neuen Account musst machen musst. Und alles, was du gekauft hast, von vorne musst du anfangen und deine ganze Bibliothek nicht kannst übernehmen. Das ist jetzt neu. Das wird jetzt nahtlos funktionieren. Es gibt einfach deinen Nintendo-Account, den du hast. Den kannst du easy übernehmen. Und Nintendo Switch Online wird auch nahtlos können übernommen werden. Nintendo Switch Online, für die es nicht kennen, ist der Online-Service von Nintendo, wo du Multiplayer bekommst auf der Switch, aber auch Zugang zu einem Retro-Katalog von NES, SNES, Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Advance und Sega Mega Drive. Das wird auch nahtlos übernommen. Man hat eigentlich schon gedacht, dass das so wird sein. Ich meine, heutzutage kannst du dir fast nicht leisten, zu sagen, deine 140 Millionen Leute, die Switch gekauft haben, hey, die müssen nochmal alle neu anfangen mit der Switch 2. Aber jetzt ist es offiziell.
Vor allem, weil sie eben auch Abos haben und so.
Genau. Und im Rahmen von dieser Investorenkonferenz hat es noch ein paar andere spannende Sachen gegeben, die noch rausgekommen sind, die ich kurz erwähne. Der Präsident Furukawa hat auch nochmal bestätigt, dass Switch, oder dass sich nichts daran geändert hat, dass der Nachfolger von Switch in den nächsten 4 Monaten vorgestellt wird. Sie haben immer gesehen, im laufenden Geschäftsjahr. Und das laufende Geschäftsjahr endet im März 2025. Das heisst, bis spätestens dann haben wir die Konsole mal gesehen, wenn das rauskommt. Keine Ahnung, aber nächstes Jahr wird es hoffentlich so weit sein.
Hat er gesagt, vorgestellt oder sie kommt dann?
Vorgestellt, nur vorgestellt. Okay. Ja, genau.
Das klingt aber schon danach, dass wir sie nicht launchen beim März. He?
Ja, nein, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie länger als die Hälfte vom Jahr noch werden warten. Ja. Weil, also, das haben sie auch gesagt, die Zahlen für Switch, die sinken stark. Sie haben die Prognose noch mal gegen unten schrauben. Zwischen April und September sind 4,72 Millionen Switch-Konsolen verkauft worden. Und das ist 30% weniger als im gleichen Zeitraum letztes Jahr. Also es sinkt recht stark und auch noch spannend, mit diesen 4,72 Millionen ist Switch jetzt bei 146 Millionen verkauften Konsolen. Also mega viel. Und sie sind kurz davor, den Rekord zu knacken, den sie mit dem Nintendo DS aufgestellt haben. Der hat sich nämlich 154 Millionen Mal verkauft. Und wenn sie Glück haben und die Switch auch noch ein bisschen länger überlebt, als wenn der Switch 2 kommt, und was man davon ausgehen kann, mit Preissenkungen und so, dann wird die Switch vielleicht sogar auch die PS2 überholen. Und das ist die mit Abstand am erfolgreichste Konsole von allen Zeiten, mit 160 Millionen verkauften Konsolen. Das heißt, es geht noch ein bisschen bis dann, aber möglich ist es. Und aber man geht jetzt davon aus, dass Nintendo das Weihnachtsgeschäft einfach noch voll mit der Switch wird mitgehen und bis dann sicher noch nichts wird kommunizieren, dass man da möglichst viel Absatz generiert noch und dann im neuen Jahr frisch startet mit der Ankündigung vor Switch 2, weil sie brauchen es, sie können nicht ewig so weitermachen.
Ja, vor allem, ich nehme auch an, weißt, die haben jetzt auch ihr Game Line-Up geplant und darum nehme ich auch, und dort wird jetzt ja vermutlich nichts mehr nur noch kommen für die alte Switch. Und darum glaube ich auch, kannst du es vermutlich gar nicht beliebig rausschieben. Also würdest du dann irgendwie ein Game bringen, nur für Switch, wo du eigentlich auch noch für Switch 2 hast wollen, oder als Launch-Game und so. Das bringt dann alles durcheinander. Und nein, ich denke auch, also, so lange wird es nicht kommen.
Ja. Sehe, aber im Fall, in diesem Finanzbericht haben sie auch noch Games gezeigt, die für 2025 geplant sind. Und es sind gleich noch recht viele Sachen, die angekündigt sind. Schon. Es sind 1, 2, 3, 4,
für Switch.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, genau, 12 Games für Switch. Die meisten davon First-Party-Sachen. Also eigentlich schon recht viele Sachen, die noch angekündigt sind. Nein, nicht First-Party, sorry. Das stimmt nicht. Aber Pokémon zum Beispiel haben sie noch in der Pipeline. Metroid Prime 4. Das Donkey Kong Remake, Xenoblade Chronicles, also schon noch recht Hochkaräter, die irgendwie ja, immer noch für die Switch werden rauskommen. Mal schauen.
Ja, gut. Hoffentlich kommt das Teil mal gleich. Ja, so wegen Interaktivität und so. Bei der einen geht es vorschein, bei der anderen geht es zurück. Und zwar Netflix hat man eh das Gefühl, alles, was nicht in den traditionellen Film- und Serienbereich fällt, scheint zu straucheln. Die haben ja auch bekannt gegeben, dass sie die ganzen interaktiven Filme und Serien nämlich aus dem Sortiment nehmen, oder Luca?
Ja, genau. Ab dem 1. Dezember werden alle interaktive Serien und Filme aus dem Programm genommen. Im Moment sind es 24 Titel, die noch aufgeführt werden. Ab dem 1. Dezember 4 werden es noch drinnen lassen. Also es werden doch nicht ganz alle rausgenommen, das ist eine Headline, aber 4 bleiben da drinnen. Unter anderem Black Mirror Bandersnatch. Und das ist jetzt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, in meinem Fall ist das die einzige interaktive Serie, die ich je geschaut habe.
Ja, gar keine gesehen. Da bist du stolz drauf.
Das ist im Fall schon geil. Also Black Mirror Bandersnatch habe ich witzig gefunden. Ja. Es ist eine andere Experience, als eine Serie zu schauen.
Nein, das hat mich aufgeregt, dass dann all die Leute, die sonst nicht Gamer gefunden haben, wow, das ist etwas Revolutionäres. Und so, hey, du hast schon mal von Games gehört. Darum ist es so eine persönliche Genugtuung verschwindet.
Aber weißt du, der Unterschied ist, du hast echte Schauspieler. Und
es ist ein Game so.
Einfach. Ja, aber nein, Live-Action, oder? Also, es hat es auch schon gegeben. Doch, es hat es auch schon gegeben. Aber es gibt auch 2. in der Game-Branche nicht so oft, dass du...
Nein, wenn echte Schauspieler im Sinne von, sind echte Leute, die dahinter stehen. Und,
ja, das natürlich schon. Das. Aber ich glaube, ist es nicht bei irgendwo, dass es auch schon gegeben hat, dass man sowieso mit echten Schauspielern so Zwischensequenzen dreht?
Mal klar, das gibt es immer wieder, ja.
Ah ja, anyway. Ich habe das eigentlich recht eine No-News gefunden für mich. Mich hat das überhaupt nicht tangiert. Wie gesagt, ich habe nicht mal gewusst, dass es so viele Titel gibt auf Netflix. Und der einzige, der glaube wirklich in der breiten Masse angekommen ist, war Black Mirror Bandersnatch. Tommy, du hast es nicht gespielt. Phil, Flo, habt ihr es gespielt?
Ja, natürlich. Ich muss ausprobieren.
Ist schon geil.
Also Flo weiß nicht einmal, was da ist vermutlich. Schau sein ratloses Gesicht.
Was ist das? Wenn interaktiv. Interaktiv heisst tatsächlich, dass du eine Serie schaust, wo da die Story sich von sich hin entfaltet. Und dann kommt tatsächlich ein Punkt, wo du musst jetzt entscheiden, was als nächstes passiert. Mhm. Und je nachdem, was du entscheidest, geht die Serie dann an Szenen dreht, wo so weitergeht. Und wenn du dich anders entscheidest, gehen die Szenen in die Richtung, in die andere Richtung. je nachdem kommst du an einem Dead End, weil du hast jetzt entschieden, dass dein Hauptcharakter total deprimiert ist und vom Balkon kommt. Story vorbei. oder es geht halt weiter oder du machst irgendeinen Fehler, sage ich mal, dass du irgendwie gesagt hast, ja, ich gehe jetzt da links schauen und dort ist der Mörder, statt dass ich rechts schauen bin, wo der nicht ist und so weiter. Und es hat natürlich dann die Leute herausfinden, wie viel Andy hat überhaupt die Serie oder die Folge, was kommt da alles und ja, ist witzig, zum es mal gemacht habe, zum es mal durchgespielt habe. Ich habe es genau einmal durchgespielt. Ich habe nachher irgendwie gleich nicht so Bock gehabt, um es nur zwei, drei Mal machen zu
machen. Ah, das habe ich einfach, ja, dort habe ich einfach nachher durchgespult, um zu schauen, wie die anderen Ausgänge sind.
Ja, ich habe einfach dort, wenn du an einem Dead End gekommen bist, hast du ja einfach dich wieder zurückgesetzt und gesagt, ja, willst du jetzt, ist das für dich okay? Ist das die Story für dich? Oder möchtest du schauen, wie es weitergegangen wäre, wenn es, wie es weitergehen würde, wenn du dich richtig entscheidest? So habe ich mich dann bis zu einem Ende durchgespielt.
Aber es ist ja ein Gimmick. Das ist irgendwie, es ist von Anfang an klar gewesen, dass es ein Gimmick ist. Hey, aber hat nicht der von Francis Ford Coppola, wie heisst er?
Metropolis.
Metropolis. Der hat doch irgendetwas so mit Zuschauerinteraktion, habe ich gehört.
Ja, doch, stimmt. Irgendetwas
ist also im Kino war einfach alles irgendwie so eine Live-Performance gewesen, oder?
Ach so, ich habe gar nicht gecheckt, was es genau ist.
Irgendein Dude ist auf Bühne vorne abends während der Sequenz vom Film und hat mit dem geredet im Film oder so irgendetwas.
Aber also bei uns in der Schweiz auch?
Ich weiß es nicht. Ich habe es nur aus den USA gesehen und ich bin absolut nicht rausgekommen, was da passiert. Das ist einfach nur absurd.
Ich muss den anschauen, der wird auch weird.
Coppola ist ja völlig gefloppt, der Film. Ist einer der grössten Flops aller Zeiten, wenn das Verhältnis zwischen Kosten und Einnahmen will.
Hey, ich glaube, mittlerweile im Fall. Ich habe gerade letztens im einen Podcast haben sie über den Bram Stoker's Dracula geredet. Ich habe nicht gewusst, dass das auch von ihm ist. Hey, und ich muss gerade wieder mal von diesen Filmen schauen. Die sind schon alle. Ich habe das Gefühl, wenn ich sehenswert. Auch wenn es scheiße sind, darum Metropolis.
Nein. Sie sind nicht scheiße, sie sind ihrer Zeit voraus. muss man einordnen, ja. Das Zeug. Zurück zu Netflix. Wieso hat das irgendwie die Runde gemacht? Uns hat das irgendwie überhaupt nicht tangiert. Oder wir in der Redaktion haben gefunden, ja, okay, so what. Auf The Verge ist es irgendwie einer der meistgelesenen Artikel gewesen, gestern oder so. Also irgendwie das amerikanische Publikum. Wahrscheinlich nach der Präsidentschaftswahl hat sie die
Schablenke gebraucht.
Hat etwas gebraucht.
Sie hat jetzt wegen einer anderen Entscheidung noch gefällt.
Dann noch mal schauen, ist das interaktiv gewesen oder nicht? Offenbar, die hat es mega tangiert. Es passt halt auch in das Bild rein, das wir auch schon letzte Woche gezeichnet haben bei Netflix und Gaming. Irgendwie will die Beziehung nicht abheben. Sie haben ja letzte Woche angekündigt, ihr AAA-Game mit ihrem AAA-Studio zu schliessen, wo sie am Programmieren sind. Da war ein bisschen die Frage, was passiert jetzt mit dem Mike Verdu, wo ja dort eigentlich ein absolut hohes Ross ist und man absolut geholt hat, um absolut AAA-Games zu produzieren. irgendwie im Zusammenhang mit dem, was da gesagt wurde, ist, mit dem interaktiven Serie, wo man abstoßt, hat man gesagt, ja, wir brauchen mehr Ressourcen für unsere neue Vorstöße oder für unsere neue Strategie, nämlich Gen AI for Games. Also, und dort wird der Mike Verdu tatsächlich als Vice President eingesetzt auf Netflix Gen AI for Games. Was ist das? Das soll sie sind offenbar an neue Tools entwickelt, um generative AI in der Game-Entwicklung einzusetzen. Creator-First-Ansatz, also dass das ein Tool soll sein, das für Leute, die Games programmieren, ist und nicht irgendwie, keine Ahnung, einfach nur ein Game selber soll, sondern es soll einfach den Leuten, die Games entwickeln, das Leben einfacher machen. Es wird aber nicht gesagt, ob Netflix damit selber will Game entwickeln oder ob sie einfach neue Tools herstellen oder forschen, wo sie dann an andere Game-Entwickler weiterverkaufen. Es ist ein bisschen komisch im Moment, ja, was bei Netflix abgeht. Also es findet irgendeinen Strategiewechsel statt, wo für mich von außen so tönt, als ob man sagt, ja, selber Games machen ist ein bisschen schwer und ist ein bisschen teuer. Und bis da irgendwie das Return on Investment kommt, geht es ein bisschen lang. Wir tun lieber an den Werkzeugen forschen. Und das ist auch wieder etwas, was man letzte Woche schon gesagt hat. Netflix hat schon mal eine ganze Infrastruktur aufgebaut für Streaming. In dem sind sie eigentlich gut. Und in dem sehe ich eine Zukunft. Und Netflix ist offenbar zum gleichen Schluss gekommen.
Ja, so ein AI-Tool, glaube ich, auch, dass du es heutzutage noch schnell irgendwie ja, zu ja, Geld machen kannst. Ja.
Genau. Vor allem, wenn sie das gut machen.
Ja. Ja, dann haben wir noch das letzte Thema und die geht zum Temu, wo vermutlich die meisten kennen. Ich weiß nicht, ob sie die meisten gebraucht haben. Der Online-Händler, der verdammt viel Werbung macht, aber offenbar nicht die hochwertigsten Produktanbieter. Und jetzt steht die EU einen Blick drauf geworfen. Was passiert hier genau, Flo?
Genau, also die haben mehr als einen Blick drauf geworfen. Die haben die Untersuchung bereits eingeleitet gegen Temu. Es geht hier um 4 konkrete Anklagepunkte. Also man muss ein bisschen vorne wegnehmen. Es gibt auch hier, haben wir ja schon darüber geschwätzt, der Digital Services Act. Der regelt, dass grosse, besonders grosse Plattformen, da gehört Temu dazu, eine gewisse Pflichten haben, wenn sie möchten in der EU tätig sein. Also im Sinn vom Konsument. Das heisst, du musst schauen, keine Betrugsangebote, keine Fake News, keine halt einfach gewisse so Präventionsmassnahmen. Und Temu kommt denen offenbar nicht in ausreichendem Mass nach. Es geht darum, dass auf Temu nach wie vor Produkte angeboten werden. Man muss ja dazu sagen, Temu ist ja selber, hat ja sehr viel, ist ja wie Amazon, es hat sehr viele Drittparteien, die das als Handelsplattform nutzen können. Und da gibt es sehr viele Produkte, die in der EU illegal sind, die du aber über Temu einfach kannst bestellen. Und der Zoll kann natürlich halt nicht alles abfangen. Das ist ein Problem. Es gibt Anbieter, die schlicht und einfach Betrug, also entweder mit Fake-Produkt oder die gar nicht liefern und so. Und dort macht Temu einfach zu wenig dagegen. Und last but not least, die haben halt so eine Gamification bei Temu. Also du hast zum Beispiel auch so ein Glücksrad, wenn du irgendwie über einen bestimmten Betrag einkaufst, kommt so ein Glücksrad, wo du kannst draufklicken und dann wird wirklich so randomly wird dann generiert, auf den Einkauf hast du jetzt noch 20% Rabatt oder da für irgendwie 90 Euro Cent mehr bekommst du noch das Netzwerkkabel, keine Ahnung, all so Zeug. Und das ist halt so ein Suchttrigger, das wird als Suchttrigger eingestuft und so. Und da ist einfach ja, die Compliance von Temu zu wenig weit. Und ja, Temu ist natürlich da nicht sehr glücklich drüber und sagt, doch, wir nehmen das sehr ernst und so. Aber das ist jetzt momentan das Ding und das kann halt einfach auch in einer richtig deftigen Busse enden oder teilweise sogar, also theoretisch könnte Temu auch verboten werden in der EU. Also das ist unwahrscheinlich, dass das passiert, aber halt, ja. Deftige Busse.
Also, kennen die Leute dort Zeugs bestellen?
Ich habe einmal dort Zeugs bestellt und das war tatsächlich für einen Artikel, beziehungsweise für ein Video, das wir bei uns produziert haben. aber Temu, ich meine, Temu ist eigentlich das gleiche wie AliExpress, wie Shein und wie alle die Shops. Und, die Sache ist halt die, gell? Ich persönlich würde dort sicher nichts kaufen, was irgendwie teurer ist, weil du weißt nicht, was du kriegst. Du weißt nicht, wer die Firmen sind, die das anbieten. Ich habe ja, ihr mögt euch vielleicht besinnen, ich habe ja die Fake AirPods Max getestet mit dem David zusammen. Und dort haben wir zum Beispiel auch auf Temu haben wir in 2 verschiedenen Preiskategorien bestellt von 2 verschiedenen Händlern. Wir haben 2-mal das identische Produkt bekommen. Einmal haben wir irgendwie 15 Franken gezahlt und einmal 37. Und es ist genau gleich gesehen und eben solche Sachen, das ist so ein bisschen intransparent. Aber gerade so, keine Ahnung, USB-C-Kabel oder was weiß ich, Nagelfeilen oder so, wenn du halt so ein Produkt bekommst, wo ein Zipzettel kostet, was du da in einem Coop zahlst, obwohl das dir aus China muss angeliefert werden, dann verstand ich die Leute schon ein bisschen, muss ich ehrlich sagen.
Hey, ich finde es einfach, wenn es so krass ist, dass es einfach so nichts kostet, der ganze Versand, oder? Also weißt du, da habe ich einfach das Gefühl, das kann doch einfach nicht irgendwie nachhaltig sein.
Nein. Und
was, also weißt du, ich habe bei Ali und ich auch schon weißt, so Keycaps bestellt, aber auch mehr einfach, weil weißt, ich finde es dann sonst auch nie nicht und dort findest du halt alles. Oder irgendwie ein Uhrenbändeli. Und weil es dann genau bei uns irgendwie genau 30 Stutz kostet und dann finde ich irgendwie, sorry, das kannst du in einen Brief hineinschwarten und dann schicken und dann finde ich, geht es noch irgendwie. Aber ich habe auch das Gefühl, die sind voll mit Müllprodukten einfach, oder eben.
Ist es so.
Ja. Ja gut, so. Ich bin gespannt. Ich mag mich wirklich nur erinnern, beim Super Bowl hat es so viel Werbung gegeben von Temu und immer die gleich beschissene. Weißt du, immer die so mit computeranimierten Figuren, exakt der gleiche Spot, ist etwa 1000 Mal gekommen. Also hast du schon gesehen, dann muss es schon
laufen. Also im Programm von hier oder im Ami?
Im Ami-Programm.
Ah, wirklich?
Krass. Ja, steht der Tropfen und hüllt den Stein, gell? Ich merke das sogar, ich habe ja das Gefühl, ich sei völlig immun gegen so Sachen. Aber dann sehe ich auch auf, zum Beispiel auf Insta, wenn ich 4000 Mal den gleichen Spot sehe, dann nervt er mich, aber beim 4007. Mal habe ich mich auch schon verwünscht, dann habe ich irgendeinen Mist bestellt. es gibt so eine Kleidermarke, ist jetzt egal wie die heisst, ich habe T-Shirts bestellt dort, sie sind auch in Ordnung, aber es ist so as good as any und ja.
Ah ja, also, dass Werbung funktioniert, ist ja unbestritten. Also,
ja, ja. Nein, was ich meine in dem Zusammenhang mit, wie das auf dich einprasselt, weißt du, das ist so die neue, das scheint so eine neue Strategie zu sein, auch nicht nur für Produkte. Ich merke es jetzt zum Beispiel auch Social Media. Ich bin ja, zum Beispiel der FCB, es führt ein bisschen vom Thema weg, aber 27 Videos wirst zugeschissen jeden Tag. So, bei jedem Trainingsbässle wird irgendein animiertes Video auf TikTok und auf Instagram. Was mir so viel Sack geht, aber das ist halt so eine Omnipräsenz von dieser Dienstleistung oder von diesem Produkt, der schon seine Wirkung hat.
Ja gut, aber dort bist du Fan. Ich meine, bei anderen ist es einfach das
Kostische. Ja, aber selbst dann, also es geht, ich will das nicht sehen. Es ist, das ist absolut null, das ist nichts wert. Nichts für mich.
Naja. Das ist auch der FCB, das ist natürlich.
Das ist auch nichts mehr.
Sowieso.
Ich bin voll mit dir einverstanden, Flo. Das ist FCB.
Da bist du selber reingelaufen, Flo. Das ist ja.
Von Winti könntest du mir die 22, 40 Gegengolen, was ich meine, könntest du mir da noch 1000 Mal zeigen. Die schaue ich so gerne. Also komm, wir gehen doch noch eins weiter und schauen, was es denn Schönes zu schauen gibt. Play the Park Towns.
Film und Serie auf dem Big Screen.
Music by John Williams ist ein neue Doku, die auf Disney Plus läuft. Und Luca, du hast sie angelost. Der Soundtrack müsste verheben, nehme ich an.
Der verhebt und wie der verhebt. Der John Williams, ich nehme mal an, euch Film- und Serie-Afficionados wie ich, ist er ein Begriff?
Ist der, der den Schnaps macht mit den Bier drin?
Absolut. Der John Williams ist eigentlich der Grund, warum ich heute hier hocke und mit euch podcaste, beziehungsweise warum ich Film und Serie über Film und Serie schreibe beruflich, warum ich überhaupt mit Kino ins Liebe geht bin. Der John Williams ist Filmkomponist. Er macht Filmmusik und er macht das schon ziemlich lang. Er ist mittlerweile 92, hat letztens seine Karriere für offiziell beendet erklärt und hat vor allem zwischen den 1980er Jahren bis in die 2000er Jahre so ziemlich alles vertont, was ihr wahrscheinlich kennt an Filmmusik. Zum Beispiel «Der weiße Hai». Er hat die ganze Star Wars Saga vertont. Er hat E.T. gemacht, 7 Jahre in Tibet, Indiana Jones, Home Alone, Schindlers Liste, Harry Potter, Jurassic Park. Es gibt wahrscheinlich keine Musik von ihm, die ihr nicht kennt oder nicht schon irgendwo einmal gehört habt. Die Geisha, Soldat James Ryan. Es ist unfassbar. Seine Filmografie ist, wie soll ich sagen, du könntest einen Film von ihm nehmen und die Filmmusik für andere Filmkomponisten ist das quasi ihr Magnus Opum, dass auf dieser Filmmusik würden sie eine ganze Karriere aufbauen und der hat von dieser Art von Filmmusik irgendwie 20, 30 rausgeschissen. Er ist tatsächlich der Mann, der lebende Mensch heute mit den meisten Oscar-Nominationen. Er hat, er hat 55 Oscars ist er nominiert mit seiner Filmmusik. Gewonnen hat er leider nur 5.
Ach, krass.
Das ist aber immer noch mehr als der Steven Spielberg zum Beispiel. Also 5 Oscars gewinnen in einer Karriere ist sehr, sehr, sehr viel. Der einzige Mensch, der noch mehr Oscar-Nominationen bekommen hat, ist der Walt Disney mit 59 Oscar-Nominationen.
Sind das Nominationen einfach immer für den besten Soundtrack? Oder gibt es da noch andere Sachen, wo er nominiert kann werden? Oder was ist das?
Nein, nein, er kann natürlich nur für den besten Soundtrack nominiert werden. So wie der Steven Spielberg nur für beste Regie oder besten Film kann nominiert werden, wenn er den Film produziert hat. Was natürlich bei den meisten von seinen Filmen der Fall ist. Aber so zum sagen, wie viele Kategorien kann man überhaupt nominiert werden und gewinnen. Die fünf, die er gewonnen hat, war Anna Tefka, der kenne ich gar nicht mal,
Anna Tefka,
1972. Der Weiße Hai, 1978 ist dann, hat er verloren. Mit Close Encounters of the Third Kind, also die unheimliche Begegnung der dritten Art, die hat er leider verloren gegen sich selber.
So ein Witz.
Für Star Wars gewonnen hat, natürlich.
So geil.
E.T. hat er gewonnen und Schindlers Liste hat er natürlich auch gewonnen gehabt. Ja, warum erzähle ich das alles? Wie gesagt, in meiner Jugend ist das wirklich so, wo ich habe Star Wars als Kind zuerst mal gesehen und einfach mal geil gefunden, weil Star Wars und ich bin ein Kind. Und dann so in meinen Teenager-Jahren bin ich irgendwie wieder zurück zu Star Wars gekommen, nach so einer kleinen Phase von, ja, es ist kindisch und nicht cool. Und dann bin ich irgendwann mal genug alt geworden, um über dem zu stehen, habe es wieder anfangen und plötzlich habe ich auch die Musik ganz anders wahrgenommen. Dann hat mich das wie so angefangen interessieren, was passiert da, was macht Musik eigentlich mit mir? Filmmusik, das sagen mittlerweile mega viele Regisseure, Chris Sanders erst gerade kürzlich, der Steven Spielberg natürlich auch in dieser Doku, wo er übrigens mitproduziert hat. Filmmusik ist mindestens 50% vom ganzen Film. Du kannst die beste Story hat, die beste Schauspieler, die beste Schnitt, die beste Regie, alles, die beste Effekt. Aber das ist erst noch 50% von der Arbeit. Die anderen 50% übernimmt die Filmmusik. Nimm «Der Weiße Hai», nimm «Star Wars». «Star Wars» gerade ist so ein Film, aber auch zum Ausserab von John Williams, heißt so «Lord of the Wing», «Lord of the Rings», «Lord of the Rings» oder «Pirates of the Caribbean». Es gibt so viele Filme, nimmt Musik weg. Du kannst dir gar nicht vorstellen, dass der Film überhaupt existiert ohne die Filmmusik. Du hörst die ersten zwei, drei Töne von einer Filmmusik und du weißt sofort, um welchen Film es geht. Du hast sofort Bilder im Kopf, du hast sofort Emotionen im Kopf. Musik ist der direkteste Weg in unser Emotionszentrum. Viel schneller als alles Audiovisuelle, als alles Visuelle, wo wir aufnehmen können. Darum, Filmmusik ist wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Und der John Williams ist einer, der Filmmusik prägt hat, wie keine Furie. Und die Doku, das, all das, was ich jetzt gesagt habe, und noch viel mehr ist in dieser Doku drin, natürlich wunderschön unterlegt mit seiner eigenen Filmmusik. Etwas, wo mich mega überrascht hat, ist auch wirklich, wie sie den Mann selber rausgespürt in dieser Doku, wie er... Ich habe vorher nie viel von John Williams gesehen, weil ich meine, der die Filmmusik macht, ist einfach kein Star, fast kein Film, außer du heisst Hans Zimmer, wirst sonst irgendwie nirgendwo wirklich wahrgenommen. Und darum habe ich gar nicht so genau gewusst, ja, wie tickt er eigentlich persönlich, wie ist er eigentlich privat, wie, was für ein Typ ist er lustig, ist er grummig, ist er brummig, ist er, wie ist er eigentlich? Und in dieser Doku kommt das alles mega führen, wie ein mega herzlicher, lieber, netter Mensch ist. Und er erzählt natürlich auch mit all seinen ersten Begegnungen, seine erste Begegnung mit dem Steven Spielberg, seine erste Begegnung mit dem George Lucas, wo er nachher natürlich Star Wars gemacht hat, seine erste Sache mit Indiana Jones und so weiter. Es ist, und er erzählt einfach mega, mega herzlich, wenn er mit all diesen jungen Menschen begegnet ist und gesagt hat, hey, wow, das wird einen grossen Film machen, habe ich gespürt, aber am Anfang habe ich den gar nicht gehabt und gewusst, was soll ich, was will er von mir? Schindlers Liste, wo er den ersten Cut gesehen hat, hat er Steven Spielberg gesagt, hey, es tut mir leid, aber der Film, du brauchst einen besseren Filmkomponisten als mich. Und der Steven Spielberg hat gesagt, ich weiß, aber die sind alle schon tot. es ist wirklich, wirklich für einen Filmbuff. Ich meine, John Williams für mich ist sowieso, ich habe es gestern schon gesagt, der Mann gehört eingefroren in einer Kryokapsel und in 500 Jahren muss man ihn wieder rausholen, damit die Menschheit auch in Zukunft noch etwas von dieser Genialität hat. Aber für mich ist es natürlich ein mega, mega Herzensangelegenheit in die Doku, aber ich finde auch alle, die einfach nur halbwegs interessiert sind in Filmkunst und Kinomagie und wie das zustande kommt und ihn noch nicht so gut kennen oder ihnen noch nicht so bewusst war, wie wichtig und einflussreich der Mann war für die Filme, wie man sie heute sieht und wahrnimmt, unbedingt schauen, tauchen die, es geht irgendwie, ich glaube 90 Minuten plus minus die Doku. Es sind keine verschwendeten 90 Minuten, die verspreche euch. Ihr werdet, vor allem wenn ihr bei meinem Alter seid, also um die 35, 40, 45, umeinander, sage ich mal, es wird ein mega Nostalgietrip sein für euch. Ihr werdet wieder in diesen Filmen drin sein, ihr werdet wieder... Es ist,
der hat so viel gemacht, der ist ja bei allen drin. Ich meine, er ist nicht... Ich glaube, man kann sagen, er ist einfach nicht der Typ für dezente Soundtracks. Sie sind schon immer irgendwie einfach zu erkennen. Ich glaube, es gibt irgendwo... Ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren hat es mal irgendwo einen gegeben, der so ein bisschen unauffälliger war. Wo wirklich, wo man dann... Hey, der ist von M gewesen. Aber sonst habe ich das Gefühl, sie sind halt immer eben sehr orchestralisch und auch das... weißt du, eben, sie sind dann so Soundtrack, wo... Die sind dann auch, bleiben dann in Erinnerung, weil es einfach so catchy sind. Und das muss ja nicht unbedingt jeder Film muss das haben, um einen guten Soundtrack haben. Aber seine sind halt immer sättig. Eben, die ganze Indiana Jones.
Harry Potter, Star Wars, ja. Jurassic.
Hey, aber also was für ein Plädoyer von dir, Luca, das ist... ja, sehr impressive. Hey,
okay. Es hat doch noch, genau, der Hans Zimmer ist ein neues Beispiel. Am Tim Burton sein Hauskomponist sozusagen. Wie
Danny Elfman.
Genau, ich habe das Gefühl, die drei, das sind so die... Aber eben, Elfman, ich finde auch, die erkennst fast immer sofort, aber sie sind halt gleich ein bisschen Kategorie, also einfach von so dem... Eben, sie sind ein bisschen weniger catchy, also, oder? Also weißt du, von dem hättest du jetzt keine, die gerade im Kopf wäre, weißt du, wo könntest du so nachsummen, habe ich das Gefühl.
Von Danny Elfman hätte ich jetzt zum Beispiel Spider-Man-Theme sofort im Kopf. Sam Raimi seine Spider-Man-Filme. Er hat ja Filme mit dem Sam Raimi auch gemacht.
Ja. Aber ich sage, das ist für mich auch irgendwie so... Der steht mit auf dem Podest einfach.
Ja. Also Danny Elfman gehört auch absolut zu diesen grossen Grössen. Hans Zimmer mittlerweile. So ist schon,
das
ist wahrscheinlich im Moment der Größte, den die Leute am meisten noch kennen. Oder halt mit Gladiator, mit Pirates of the Caribbean und so weiter. Dune jetzt gerade letzte. Wollte ich noch sagen, es gibt natürlich ganz nur der James Horner ist immer einer, der mir mega gefallen hat. Der hat zum Beispiel Braveheart gemacht, der hat Avatar gemacht, die ersten Filme, der hat auch ganz viel mega schöne gemacht. Der ist leider bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen vor etwa 10 Jahren, viel zu früh von uns gegangen. Aber der ist auch, also das Filmmusik ist etwas, das Erste, was mich reingezogen hat, wo ich mich anfangen für Film interessieren. Und zwar so derart stark, dass ich heute beruflich das mache. All das, was ich heute mache, wäre nicht gekommen, wenn die Filmmusik mich nicht am Anfang reingezogen hätte. Das ist halt Magie von der Filmmusik.
Cool. Also, Music by John Williams auf Disney Plus. Ich kann übrigens das Ding anschauen, in Berlin. Können wir vielleicht nächste Woche besprechen. Ich sage, der Vertrechnis ist schon die Hälfte.
Ich habe genau von dem Mann Angst.
Das ist also schon anstrengend.
Von dem Mann, ich habe ja erst gerade den Artikel gemacht, auch noch über die 20 Jahre WoW, und ich habe viele Kommentare bekommen, die genau auf die The Remarkable Life of Ibelin angespielt hat. Netflix-Doku über einen WoW-Spieler. Oh mein Gott, und ich habe auch Deutsch gesagt, ich weiß nicht, ob ich Kraft habe. Okay, bis nächste Woche schaue ich es. Wenn du es schaust, schaue
ich
es auch.
Ja, ich habe jetzt die Hälfte schon geschaut und genau, noch ist eine Frau abgekommen und dann haben wir halt noch etwas anderes weitergeschaut. Aber es ist jetzt kein Aufsteller, auch wenn es eigentlich mega viele positive Sachen drin hat. Aber könnt ihr sonst mitschauen, dann könnt ihr nächste Woche mit besprechen. Besser mithören. Also komm, dann gehen wir noch eins weiter in unsere Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke.
Du, Domi, du hast wieder mal ein Rollenspiel gespielt, ein verdammt langes, wo man jetzt nicht unbedingt denkt, dass es so lang ist, aber Mario und Luigi Brothership, etwa sechste Rollenspiel von denen, nicht?
Mario und Luigi, ja, das
gibt es einige.
Ja, es könnte jemand herkommen. Ja, das letzte ist schon ein Zeitchen her. Das ist irgendwie 2015 oder so auf dem 3DS rausgekommen. Also, genau, Mario und Luigi, sie ist eine Zeit lang weg gewesen. Übrigens, bei mir wird gebohrt, darum bin ich so ein bisschen abgelenkt die ganze Zeit. Ich hoffe, man hört es nicht.
Ich höre nicht.
Okay, gut. Falls ich mal stocke und zu lange überlege, ist es, weil das Bohrgeräusch neben mir irgendwie mich in Wahnsinn treibt. Aber ich probiere es.
Der Verputz auf deinen Kopf rieselt.
Ja, genau. Wenn plötzlich Tilly einstürzt.
Bald kommt der Durchbruch.
genau, Mario und Luigi. Aber man muss sagen, jetzt abgesehen von Mario und Luigi, hat es mega viel Mario-Rollenspiel gegeben im letzten Jahr. Im November 2023 ist ja das Remake von Super Mario RPG rausgekommen. Das war ein NES-Game, 1997, und es ist ein Remake für Switch rausgekommen. Und im Mai ist erst Paper Mario rausgekommen, ein Remake vom GameCube-Spiel. Mhm. Das ist jetzt das dritte Mario-Rollenspiel innerhalb von einem Jahr, was schon noch krass ist. Irgendwie. Und alles drei verschiedene Subserien sozusagen. Ich weiß nicht, was sich Nintendo dabei gedacht hat. Mal schauen, welche von denen am besten funktioniert, dann schauen wir, wie es weitergeht, vielleicht. Keine Ahnung. Aber Brothership ist auf jeden Fall kein Remake, sondern ein komplett neues Spiel. Und es ist ein Spiel, wo man viel Geduld braucht, so. Um es vorwegzunehmen schon. Ich habe etwa 45 Stunden gebraucht. Also wirklich erstaunlich lang. Ja, gell? Hätte ich niemals gedacht, als ich es angefangen habe.
Also, ja. Als ich was Dragon Age gebraucht habe.
Irgendwie so 20 Stunden oder so, habe ich gedacht, Max. Vor allem das Paper Mario, das ich durchgespielt habe, das war wirklich sehr schön knackig gewesen. Und das Remake vom Mario RPG war noch knackiger gewesen. Und das ist dann jetzt hier 45 Stunden. Und ich habe nicht alles gemacht, gell? Also, weniger als die Hälfte der Nebenmissionen gemacht. Also ich hätte noch mehr können verbringen mit dem. Und auf jeden Fall, es geht um Mario und Luigi, die in ein fremdes Land reisen und nicht wissen, wieso dass sie dort gelandet sind, durch Magie. Und das Land heisst Connectania. Und das war früher eine riesige Landmasse gewesen, ein riesiger Kontinent, der jetzt aber auseinandergebrochen ist wegen einem bösen Zauberer. Und Mario und Luigi haben das Ziel, diese Landmasse wieder miteinander zu verbinden, mit Magie. Und die Story fängt so ein bisschen belanglos an, irgendwie. Ich meine, Stories in Mario-Spielen waren jetzt auch nie irgendwie die grosse Stärke gewesen. In den Rollenspielen war es immer ein bisschen spannender gewesen, aber jetzt auch nicht etwas, was mich umgehauen hat. Aber der Anfang hier ist wirklich recht lame. Und da ist dann, ich weiss nicht, ob ich das lange aushalte. Aber es wird dann wirklich tatsächlich besser. Ich habe einen Satz, den ich in meiner Review geschrieben habe, wo ich stolz drauf bin. Die Story entwickelt sich mit der Zeit zu einer herzerwärmenden Allegorie über die Wichtigkeit von zwischenmenschlichen Beziehungen.
Wow! Einrahmen. Übers Bett. Auf einem Poster ausdrucken. Grob.
Die Charaktertiefe von diesen beiden sehr vielseitigen Figuren.
Genau, vor allem wie sie reden. Das Voice Acting ist sensationell. Nein, ja, es ist, mit der Zeit entwickelt sich wirklich, es ist eine herzige Story so. Weil sie verbinden nicht nur die Inseln miteinander, sondern hat auch die Menschen oder die Lebewesen, die dort isoliert leben, verbinden sie miteinander und bringen sie wieder zusammen mit Familie und Freunden und so. Das ist herzig gemacht. So, das letzte Drittel gehört zu den besseren Mario-Rollenspiel-Stories, die ich erlebt habe. Aber es geht ein Zeitchen, bis es gut wird. Und was machst du in diesem Spiel? Du fährst auf einem Schiff, wo so halb Insel und halb Schiff ist, irgendwie. Und als Segel hat es so einen riesen Baum. Das ist recht lustig gemacht. Du fährst mit dem um auf dem Meer und suchst nach diesen Inseln, die zersplittert sind. Und wenn du eine findest, kannst du mit einer Kanone draufschießen. Und dort suchst du dann so einen Leuchtturm. Und mit dem Leuchtturm kannst du die Insel dann mit dem Schiff verbinden. Und dann fahren alle Inseln, die du verbunden hast, fahren am Schiff hinten nachher sozusagen und sind durch Magie verbunden. Und das Ziel ist auch, alle Inseln zu finden und die zu verbinden. Was auch spannend ist, oder speziell, du fährst in Echtzeit durchs Meer. Also du hast echt so vorgegebene Meeresströmungen, die du mit einer Map kannst auswählen. Du kannst irgendwie sagen, okay, ich will jetzt mal die Meeresströmung go anschauen, dann fährt das Schiff automatisch dort durch. Und das passiert eben in Echtzeit. Und währenddem, dass es am Fahren ist, kannst du zum Beispiel eine Insel besuchen, die du schon angebunden hast, und die weiter besuchen. Und dann, währenddem, dass du dort am Explorer bist, bekommst du eine Benachrichtigung, hey, auf dem Schiff ist eine neue Insel entdeckt worden. Dann musst du immer so ein bisschen entscheiden, ja, will ich jetzt auf dieser Insel bleiben und noch ein bisschen weiter exploren, oder gehe ich zurück, um schnell die anbinden, dass ich die auch angebunden habe. Und es ist irgendwie so, es gibt so eine Dringlichkeit irgendwie. Also, dass halt immer etwas passiert im Hintergrund. Und es macht Spass am Anfang, aber das Problem ist, dass dich das Spiel, vor allem in den Nebenmissionen, mega oft zwingt, hin und her zu gehen. Und die Ladezeiten nerven einfach extrem. Oh. Und du musst dir vorstellen, die meisten Nebenmissionen sind so Fetch-Quests, wo dir jemand sagt, auf der Insel, hey, auf der Insel ist irgendetwas, was ich will, gehen wir das bringen. Und dann gehst du auf die Insel und dann passiert dort aber etwas und musst dann nochmal auf eine andere Insel gehen, bevor du zu ihm gehst. Und zwischendurch sind halt einfach nervige Ladezeiten. Und mit der Zeit, wenn du das halt immer und immer wieder machst, hast du irgendwann mal gesehen. So. Hauptmissionen sind besser, aber dort ist mega viel Backtracking. Also es wäre nichts für dich, Phil, glaubst
du. Zu Backtracking, ja, das schläft wirklich. Vor allem genau noch mit Ladezeit. Ja. Ja, das strapaziert schon die Nerven.
Genau. Von dem her braucht man, was das anbelangt, braucht man auch viel Geduld. Aber eben, man kann die Mission auch komplett ignorieren und dann hat man zumindest ein bisschen weggetrimmt und ich glaube, da kann man irgendwie 10 Stunden von meinen 45 kann man easy abziehen. genau, und das Kampfsystem, das ist wie in allen anderen Mario und Luigi Spielen recht ähnlich. Du steuerst, also es sind rundenbasierte Kämpfe, wie das üblich ist in so japanischen Rollenspiel, aber mit einer Prise Echtzeit. Und du steuerst durch Mario und Luigi steuerst separat mit unterschiedlichen Knöpfen. Und du kannst Gegner mit einem Hammer oder mit einem Sprung angreifen. Und wenn du im richtigen Moment auf den Knopf drückst, du halt den Schaden vergrößern. Oder umgekehrt, wenn dich jemand angreift, kannst du ausweichen im richtigen Moment. Oder kontern mit dem Hammer und so den Schaden verringern, den du bekommst. Dann gibt es noch so Spezialattacken, die du mit beiden kannst machen. Und das sind auch so Quicktime-Events. Zum Beispiel, es gibt so einen Bombenangriff, Bomben-Derby heisst es. Und der Luigi schießt so Bomben in Richtung Mario und der holt sie mit dem Hammer, den er wie einen Baseballschläger nutzt, holt sie in Richtung Feinde. Und du musst halt im richtigen Timing Bomben schießen und Bomben schlagen. Und das ist noch recht lustig. Aber auch hier, es geht mit der Zeit, sie hat eine lange Sequenzen bei diesen Spezialangriffen. Wenn du es dann das 50. Mal gemacht hast, ist auch irgendwie, jetzt habe ich es dann langsam gesehen. So. es hat eine neue Funktion im Kampf, die recht cool ist, wo ich mir würde wünschen, dass es in zukünftigen Mario-Rollenspielen vorkommt. Oder allgemein in Rollenspielen, weil ich es recht erfrischend gefunden habe. Es hat nämlich Effektstecker, nennen sie es. Und das sind so kleine Boni, die du vor einem Kampf kannst ausrüsten kannst. Am Anfang hast du nur 2 Slots zur Verfügung. Mit der Zeit hast du dann aber bis zu 5. Und die geben dir verschiedene Vorteile in Verteidigung oder im Angriff im Kampf. Du hast zum Beispiel solche, die, wenn du den Angriff perfekt auslöst, kannst du eine Schockwelle auslösen und umherliegende Gegner treffen, zum Beispiel. Und die kannst du dann aber auch kombinieren. Es gibt zum Beispiel so einen, wo, wenn du perfekt triffst, einen Gegner, dann geht ihm noch so eine Kugel auf den Kopf später. Und wenn du die zwei kombinierst, dann kennen halt alle Gegner, die von Schockwellen getroffen wurden, Kugeln auf den Kopf. Also kannst immer so neue Kombinationen finden. Und das Coole an dem ist, die Effektstecker entladen sich. Also du hast irgendwie 10 Ladungen für eine Schockwelle. Und wenn die leer ist, kannst du den Stecker nicht mehr brauchen und musst irgendwie 20 Runden warten, bis er sich wieder aufladet. Und in der Zwischenzeit musst du halt neue brauchen und du entdeckst immer wieder neue Kombinationen, wo du nicht gedacht hast, dass es überhaupt Kombinationen könnten sein. Du bist immer wieder so neues Zeug ausprobieren und dann ist irgendwie jeder Kampf ist irgendwie anders, weil du immer wieder neue musst brauchen, bis sich die anderen wieder aufgeladen haben. Das habe ich recht lustig gefunden und ich glaube, das hat so gebraucht, um ein bisschen in die 45 Stunden ein bisschen Abwechslung zu bringen. So.
Aber hast du immer nur die zwei? Oder du findest wieder andere Leute? In deinem Team?
Du hast immer nur Mario und Luigi, okay. Ja, genau. Ja, das ist nicht wie andere Mario-Rollspiele, dass du irgendwie eine Party hast von Leuten, die mitspielen, sondern es sind wirklich nur Mario und Luigi. Von dem her ist es vom Rollenspiel-Aspekt auch nochmal simpler als andere Rollenspiele. Also es ist wirklich, wenn du das Level aufsteigst, musst du nichts machen. Passiert einfach alles automatisch. Bekommst irgendwie +3 hier, +4 da, +4 im Angriff, +3 in der Verteidigung oder was auch immer. Du kannst nur ein paar Level kannst irgendwie so ein bisschen bestimmen, okay, der Luigi soll jetzt ein bisschen schneller werden, darum gebe ich dem hier einen Bonus. Aber es ist wirklich so ein Rollenspiel-Light für Leute, die sich nicht zu viel in Statistiken und Spezialangriffe und so weil Zeit verlieren, sondern einfach ein bisschen spielen und ausprobieren. Darum eben auch die Effektstecker. Die nicht denken, dass du irgendwie eine optimale Strategie findest, sondern einfach probier mal aus, was funktioniert und was nicht funktioniert, die laden sich sowieso. Dann musst du sowieso etwas Neues ausprobieren. Aber alles in allem ist es cool gefunden. Man muss ein bisschen Geduld haben. Und was man noch muss sagen, es ist huere schön, das Spiel. Es hat so einen speziellen Artstyle, wo die Figuren sind so mit einer schwarzen Linie oder umrandet. Es sieht so ein bisschen gezeichnet aus und die Umgebungen sehen hure geil aus, wirklich. Das ist eines von den schöneren Switch-Spielen, definitiv.
Ich habe gerade eine Frage, wie sagt man dem? Das hat doch einen Namen, wenn es so wie so 2D gezeichnet aussieht, aber irgendwie so eine 3D-Belichtung hat oder weißt du, so das Lightning und es wirkt dann 3D.
Ich glaube, du meinst Cell-Shading vielleicht.
Cell-Shading
oder so. Was ist das, wo Dings bei... Das Zelda-Game da.
Wind Waker.
Wind Waker, genau.
Ja, genau. Okay. Ich weiß aber nicht, ob das als Cell-Shading durchgeht, aber es geht in die Richtung, ja, genau. Mhm. Und die Inseln, die du besuchst, also klar, es sind auch so klischee-mäßige Sachen, also Lava-Inseln, Eisinseln und so, aber die sind wirklich so schön gemacht. Es ist wirklich cool. Und die Musik, wenn wir schon vorhin beim John Williams waren, wirklich die, ey, unglaublich, was sie da.
Er hat den Soundtrack auch gemacht für das.
Ja, genau. Das ist sein letztes Werk. Jetzt darf ich es sagen. Ich darf nicht sagen, von wem das Spiel entwickelt ist worden und so. Aber jetzt ist es das, jetzt kann man es sagen. Nein, es ist von gibt seinen Namen nicht mehr, aber es ist vom gleichen, was Super Smash Bros. Auch dort komponiert hat. Und die haben auch sehr geile Soundtracks. Das ist wirklich also sehr, 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 sehr cool. Aber insgesamt cool, Geduld mitbringen und in kleinen Stücken spielen. Ich glaube, das ist auch etwas, weil je kürzer das Abschnitt sind, wo man spielt, desto weniger nervt es einem, dass es so viele Ladezeiten hat.
Ja, das ist so die Reviewer-Krankheit. Wirklich, das, du musst halt irgendwie so viel spielen und ja. das schleift noch oft dann irgendwie.
Ja, voll.
Ja. Ja, also, das ist Mario and Luigi Brothership. Ab heute
verfügbar, genau.
Für die Switch und vielleicht dann in ein paar Monaten mit weniger Ladezeiten.
Stimmt.
Vielleicht auch nicht. Ja, also das wär's gewesen mit unserem Podcast. Ich danke euch fürs Zuhören und euch fürs Mitmachen und wir hören uns in einer Woche wieder. Tschüss miteinander.
Tschüss. Adios.